Immer mehr qualifizierte Menschen hüten sich davor, sich in der Politik zu engagieren. Dieser Ausspruch ist heute in einer Tageszeitung gestanden von Susanne Ries-Hahn. Herzlich willkommen beim Podcast Agrarseins Wissen kompakt der HPL-Verein bei Gumpenstein, wo wir uns mit aktuellen Themen der Landwirtschaft beschäftigen. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich darf heute einen Gast in zentraler agrarpolitischer Funktion bei mir begrüßen. Wir werden jedoch nicht über Parteipolitik sprechen, sondern wir werden darauf schauen, welche Abläufe und Mechanismen es gibt, um bei Entscheidungen die Bäuerinnen und Bauern mitzunehmen und auch für den landwirtschaftlichen Sektor auf nationaler und internationaler Ebene etwas zu erreichen. Es ist aber auch ein Ziel dieser Podcast-Episode, speziell der Jugend Mut zu machen, Verantwortung zu übernehmen und politisch tätig zu werden. Ich darf dazu Diplom-Ingenieur Georg Strasser herzlich bei mir begrüßen. Er ist Nationalrat und auch Obmann des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft im Parlament. Darüber hinaus ist er auch Bauernbundpräsident, führt einen Bauernhof, ist ausgebildeter Diplom-Ingenieur der Lebensmittel- und Biotechnologie, war Bürgermeister und auch in der Regionalentwicklung im Institut für Nachhaltigkeit Ispertal tätig. Mich persönlich verbindet zu Georg sein Elternhof, wo wir gemeinsam mit seinem Bruder Josef, dem ersten Vollweide-Pionierbetrieb in Österreich, forschen durften. Und bei diesen Besuchen am Hof habe ich sehr viel mit deinem Vater diskutieren dürfen. Er ist immer vor Ort gewesen und er hat mit uns über die ländliche Entwicklung gesprochen, über die Zukunft der Bauern. Und er war ein Vordenker und es freut mich also sehr, Georg, dass ich heute mit dir dieses Gespräch weiterführen kann, weil du auch sehr viel in die Zukunft denkst, dir Gedanken machst, wo soll die österreichische Landwirtschaft stehen in 20 Jahren, in 30 Jahren. Du bemühst dich, das mitzugestalten mit allen Höhen und Tiefen und über das, wir möchten hinter die Kulissen heute schauen und ich freue mich, dass du da bist.
Ja, sehr gerne. Lieber Andreas, danke für die Einladung. Ich freue mich riesig auf das Gespräch. Danke für die exakte, gut recherchierte und herzliche Einbegleitung. Und über das werden wir ja alles heute reden. Das freut mich riesig.
Georg, vielleicht fangen wir dort an, wo du herkommst, vom Bauernhof, wo ich auch schon war. Wie wichtig ist diese Jugend für dich gewesen? Diese, vielleicht auch dein Vater oder diese prägende Zeit am Hof?
Ja, daheim bin ich mit... Also das Elternhaus ist in der Marktgemeinde Nöchling und auch mein Hof, ich habe zu Margit geheiratet, zu meiner Frau, ist auch in Nöchling, darum war ich dort Bürgermeister. Und daheim, das ist, der Hausname ist Soßhof und dieses Soßhof, das ist immer abgewandelt worden zum Sosser, das ist der Sosser.
Und was heißt das? Das verstehe ich, weiß ich nicht, was der Sosser ist.
Gute Frage. Das haben wir vom Wortstamm noch nie analysiert. Da habe ich eigentlich auch keine Idee. Gute Frage, dem werde ich nachgehen. Passt. Jedenfalls ist der Sosser quasi auch zu meinem Spitznamen beim Fußballspielen geworden. Okay. Wir waren einmal Master und auf dem Master-Level steht hinten oben Nummer 12 Sosser.
Okay.
Und das war eine prägende Zeit bei mir daheim. Ich bin ein Nachzügler und also meine Geschwister sind so alle um die 1960er geboren. Ich bin ein 71er. Und das war eine ganz schöne Kindheit. Und ich habe sozusagen als Bauernbub auf der einen Seite immer dem Papa und dem Josef draußen geholfen, im Wald, auf der Wiesen, am Acker und so weiter. Ich war aber auch bei meiner Mutter recht eingespannt. Also ich habe ihr putzen geholfen, ich habe kochen geholfen. Und ich habe eigentlich beide Lebenswelten der Bäuerin und des Bauern gut kennengelernt. Und weil du meinen Papa und mein Bruder angesprochen hast und die Gespräche, was mein Papa und mein Bruder, den Josef, so auszeichnen, das ist so ein gewisser Forschertrieb. Und das ist das, was euch verbindet. Und dass ihr da zusammengekommen seid vor 20 Jahren in der Liga. Das ist in Wahrheit kein Zufall. Forscher, der das von Berufswegen und auch mit vollem Engagement macht, trifft eine bäuerliche Familie im südlichen Waldviertel, die halt auch so einen Forschertrieb haben. Mhm. Und das hat mich auch geprägt. Das hat mich auch sehr geprägt. Und es war eine interessante und eine schöne Kindheit und Jugend bei mir daheim.
Und dann hast du studiert in Wien, mit einigen Zwischenstufen. Also du hast...
Genau, ich war in der Partnerschwesternschule im Josephinum.
Ja.
Und bin dann studieren gegangen, ich habe Lebensmittel und Biotechnologie gemacht. Und das war auch eine gute Zeit. Ich bin aber von daheim nie weggekommen. Das war ganz interessant. Ich habe einen Freundeskreis gehabt, so quasi ein wenig Niederösterreicher, ein paar Oberösterreicher. Und bin jedes Wochenende, also ich habe kein einziges Wochenende in die 7 Jahre, wo ich studiert habe, in Wien verbracht, weil ich habe daheim Theater gespielt, Fußball gespielt, ich habe daheim geholfen. Da sind die Kinder am Soßhof quasi schon.
Du hast bei euch daheim mit Theater gespielt. Dein Bruder hat ja auch Theater veranstaltet am Hof.
Ja, genau. Das ist auch so ein bisschen eine Leidenschaft, die wir Nöchlingerinnen und Nöchlinge in uns tragen. Das ist das Theaterspielen, das Singen, weil wir haben ja auch den Josef Hader.
Ja, ich weiß, auf der anderen Seite vom Tal.
Das ist wahrscheinlich der bekannteste Nöchlinger, den es in Summe gibt. Und das ist seit den 50er Jahren war halt die Nöchlinger Tradition. Da hat die Landjugend mit dem angefangen. Und wir haben das dann in die 90er dann so entwickelt, dass wir uns auch mit Literatur auseinandergesetzt haben. Wir haben den Jedermann vom Mitterer gespielt.
Okay.
Wir haben also den ein oder anderen kleinen oder größeren Skandal gebaut. Und das war auch eine ganz prägende Zeit, so das Aufwachsen in einer Gemeinde, in einer Dorfgemeinschaft, aber trotzdem immer wieder Dinge ausprobieren.
Mhm.
Und für das ist Nöchling irgendwie bekannt. Wir haben zum Beispiel jetzt auch ein Filmteam, wo der Josef Hader unterstützt, also ein Laienfilmteam. Und die haben schon 2 Filme rausgebracht, die wirklich sehenswert sind.
Ja, cool. Ja, super. Müssen wir einen anderen Podcast dazu machen. Jetzt müssen wir ein bisschen ins Politische hinübergehen. Schauen wir mal, vielleicht interessiert die Jugend auch, was macht so ein Nationalratsabgeordneter an so einem typischen Nationalratstag? Wie läuft so ein Tag bei dir ab? Schlafst du da in Wien, stehst um 5 in der Früh auf oder wie geht das?
Naja, also ich schlaf überwiegend zu Hause, weil das sind 1,5 Stunden mit dem Auto zwischen Nöchling und Wien. Und die wichtigste Zeit, wo ich Büro habe und wo ich in Ruhe telefonieren kann, ist in der Regel das Auto.
Okay.
Wir fahren da, sagen wir, 7:30, 8 bei mir daheim weg. Vorher gehe ich in den Stall.
Mhm.
Vorher,
du hast daheim Aufzugkalbinen? Oder
was hast du? Ja, wir dann Kalmer mästen. Wir
okay,
machen Qualitätskalbinen. Okay. Für die Rinderbörse.
Mhm.
Und haben wir 40 Stickel. Wir haben seit einigen Jahren haben wir ein wenig reduziert. Wir verkaufen ein Futter. Sind konventionell, sind relativ extensiv. Also, aber in der Früh gehen wir miteinander in den Stall. Und dann geht's los Richtung Wien. Und das ist, wie soll ich sagen, die Arbeit in Wien, im Bauernbund, die rennt so. Also welche Institutionen arbeiten mit mir zusammen oder
ja.
muss ich servicieren?
Ja.
Das ist auf der einen Seite das österreichische Parlament und dort bin ich Clubobmann-Stellvertreter. Also ich bin auch einer der Stellvertreter von Gust Wöginger zum Beispiel.
Mhm.
Und das ist die eine Geschichte. Also im Parlament werden Gesetze gemacht und da muss ich federführend im Agrarbereich und im europapolitischen Bereich schauen, dass die Gesetze in die richtige Richtung gehen.
Mhm.
Die zweite Ebene ist die Regierung. Und das ist nicht nur das Landwirtschaftsministerium, weil es gibt Gesetze, die wir mit dem Minister Rauch von den Grünen im Gesundheitsministerium verhandeln müssen. Es gibt Gesetze, die das Wirtschaftsministerium betreffen. Es gibt Gesetze, die das Umweltministerium betreffen. Das heißt, mit der Regierung auf Augenhöhe sein und da wieder immer wieder mitgestalten, mitreden, was intervenieren, sie manchmal aufregen, das gehört dazu.
Das heißt, du bist ja in einer Koalition. Wie geht man da um miteinander? Triffst du dich in der Früh bei einem Kaffee? Wie geht es dann überhaupt mit den anderen Parteien zum Beispiel? Nicht, dass wir jetzt auf eine Partei Bezug nehmen, aber generell, wie ist denn das? Ist das, was wir sehen von außen in den Medien, diese knallharten Parlamentsdiskussionen, ist das Show? Ist das Theater? Oder ist man teilweise im Menschlichen so verletzend oder trifft man sie draußen dann doch wieder beim Kaffee?
Das ist eine ganz wichtige Frage, die ich auch aufkläre, wenn Besuchergruppen im Parlament sind und es kommen ganz viele Besuchergruppen zu uns ins Parlament. Das sind die schönsten Momente, 1,5-2 Stunden, ich mache meistens die Führungen selber, wo man dann mit Jugendlichen, mit Senioren, wer durch, sowas erklären kann. Weil, und du sprichst ja das ganz direkt an, das Bild, das die Politik erzeugt oder das Bild, das die Bürgerinnen und Bürger von uns im Kopf haben, mit der Realität oft nicht deckungsgleich ist. Und
warum?
Es gibt zwischen den Parteien oder zwischen den Personen in den Parteien, so wie im ganz normalen Leben auch, gute Beziehungen oder halt schwierige Beziehungen. Ich kann sagen, meine Achse zu Olga Vogelauer bei den Grünen, die ist eine recht gute und das ist auch anhand der Bilanz der Projekte, die wir in den letzten 4,5 Jahren gemacht haben, abzulesen. Also da gibt es schon Bindungen in alle Parteien. Das ist fix, weil das Bild, sozusagen dieses harte Bild, das wir oft liefern, das deckt sich nicht. Das deckt sich zum Teil mit den Gesprächen im Hintergrund, aber es gibt auch sehr positive Beziehungen. Ja?
Darf ich dich was fragen? Warum braucht es nach außen hin dieses harte Bild? Ich sage jetzt was anderes, eine Hypothese. Angenommen, es gäbe eine Partei in Österreich, die sagt, mir sind deine Ideen sehr wichtig und ich nehme deine Ideen sogar auf und ich sage sogar, dass das deine Idee war, aber wir setzen es gemeinsam um. Warum tut das keiner?
Es hat immer wieder politische Bewegungen gegeben, die sowas probiert haben. Ich glaube, dass das in jeder Partei, dass es auch jetzt Personen gibt, die diese Art und Weise vorstellen können. Und es ist auch von verschiedenen Spielern in den letzten 10 Jahren, wenn ich mich zurückerinnere, dieser Ansatz versucht worden, ja, sozusagen Verständnis für die Position des anderen und dann gemeinsame Sache machen. Und ja, wir leben aber, und jetzt das Aber, wir leben in einer Zeit der Social Media, wir leben in einer Zeit, wo aus meiner persönlichen Erfahrung wir ein bisschen das Kommunizieren auch in der Gesellschaft verlernt haben. Das ist jetzt nicht nur ein politisches Phänomen, sondern das ist ein Phänomen in der gesamten Gesellschaft. Beispiel, die Frage im Facebook, wie meinst du das? Die habe ich noch nie gelesen. Mhm. Und diese Grundhaltung, sozusagen sich in jemanden anderen hineinversetzen zu wollen, wollen und können, die ist ein wenig verloren gegangen. Und dieses Spiegelbild auch der politischen Diskussion. Und die zweite, das ist auch banal, was ich jetzt sage, oder allgemein bekannt, dass halt Bad News besser gängen als Good News. Mhm. Das ist nicht nur in die Algorithmen im Social Media so eingestellt, sondern wir haben mittlerweile auch ein ganz starkes WhatsApp-Phänomen in der bäuerlichen Welt. Und wir kommunizieren oft mit Bäuerinnen und Bauern ganz stark über WhatsApp-Kanäle. Mhm. Und auch in den WhatsApp-Kanälen, wo kein Algorithmus greift, sondern wo man nur die einzelne Person sagt, schick's weiter oder schick's nicht weiter, quasi gut oder schlecht, dort multiplizieren sie die negativen Nachrichten viel besser als die guten Nachrichten. Das heißt, auch wenn nur Menschen entscheiden, geht es mit der negativen Nachricht besser. Und das ist ein bisschen das Dilemma, wo wir drinnen sind. Ich habe mich dafür entschieden, sozusagen vernünftige Reden zu halten, keine angriffigen Reden zu halten. Manchmal wird für das auch kritisiert. Mhm. So quasi der Strasser, der ist ja viel zu wach. Mhm. Dann sage ich, schaut euch unsere Bilanz an und bewertet bitte nicht sozusagen mich oder unser Tun an der Oberfläche. Ich meine, ich kann mich auch aufregen. Mhm. Das ist jetzt nicht so, dass ich nur lamm fromm durch die Welt gehe. Aber ich versuche, dass ich einfach eine gute Sprache. Ich versuche, dass ich so rede, wie man es vorstellt, dass ich daheim auch mit meinen Kindern rede oder mit meiner Frau. Und einfach mit gutem Beispiel vorangehe. Und wenn mich wer kritisiert, sage ich, dann bitte jetzt nicht mehr an der Oberfläche bewerten, sondern schauen wir uns unsere Bilanz an und die ist durchaus herzeigbar, was wir in den letzten Jahren zusammengebracht haben.
Darf ich dir was fragen? Kriegst du auch einen Dank zurück? Ich habe oft den Eindruck, ein Politiker kriegt so viele Forderungen gestellt. Er soll immer alles richten in Dinge hinein, die er vielleicht gar nicht in der Hand hat. Und er wird geprügelt, gibt es einen Dank und das ist, glaube ich, wichtig, dass man Dank hat zurückgearbeitet. Kriegst du einen Dank?
Ja, den gibt es schon. Also das eine ist, immer wenn du Politik machst, bist du in einer Gruppe, du bist in einer Partei, wie es bei mir ist, der Bauernbund, eine Teilorganisation einer Partei. Und das wird auch oft nicht verstanden, warum es sowas braucht. Da sagen Junge, ja, warum muss ich dort dabei sein? Weil ich kann ja auch, quasi freies Mandat. Eine Funktion dieser Gruppen, die so quasi, du spielst in einer Mannschaft, wenn man es jetzt auf Fußball überträgt, damit du das aushältst und damit du arbeitsteilig diese vielfältigen Herausforderungen und Wünsche, die auf uns zutragen werden, erledigen kannst, musst du einfach irgendwo dabei sein. Mhm. Weil allein bist du klar für diese politische Welt. Und diese Mannschaft, dort ist immer wieder, da ist immer wieder eine Gaudia. Und da gibt es auch den Dank. Aber es gibt auch Bäuerinnen und Bauern, die sich bedanken. Und manchmal, und das war ein ganz ein witziges Erlebnis, ich habe einen sehr kritischen Bauer gehabt aus Oberösterreich. Und der mir dann geschrieben hat, so, und jetzt muss ich dir einmal loben, okay. Weil wir bei einer, ich glaube, das war eine Ö3-Geschichte, wo Ö3 wieder mal irgendwas ein wenig verzerrt hat und Aufregung. Und wir haben dort wirklich innerhalb von ein paar Stunden haben wir diese Fehlinterpretation von Ö3 weggebracht. Und da hat er mich gelobt. Er hat sogar gesagt, nein, jetzt muss ich dir einmal loben, das habt ihr gut gemacht. Also das gibt es auch. Und das sind dann schon schöne
Momente. Braucht man schon auch, oder?
Ja, freilich.
Gerade in euren Job, könnte ich mir vorstellen. Freilich,
absolut.
Weil wir kriegen oft sehr viel Dank, wenn wir Forschung machen, von den Bayerinnen wieder zurück und das tut echt gut.
Ja.
Also,
ja.
Ja. Jetzt da gehen wir ein bisschen ins Fachliche rein. Ich habe mir da aufgeschrieben, ich möchte mit dir gern anhand des, wir haben jetzt das Thema Vollspaltenboden in der Schweinehaltung gehabt, oder ist ja ganz massiv aufgepoppt. Wir haben eine gesetzliche Regelung gehabt mit Übergangszeiten. Das ist jetzt ausgehoben worden, oder wie soll ich sagen, es ist beeinsprucht worden und das ist durchgegangen. Es muss sich was verändern. Für die Bauern natürlich eine massive Herausforderung. Die haben sich auf was verlassen. Das ändert sich jetzt wieder. Sie investieren zurzeit auch nicht, weil sie nicht wissen, wo geht's hin. Nutztierhaltung ist insgesamt unter einem gewissen Druck in der Gesellschaft, in der Vision für die Zukunft. Und vielleicht schauen wir jetzt nicht so sehr nur aufs Fachliche, sondern wie da die Zusammenhänge laufen. Da gibt es die Bundesländer, dann gibt es den Bund und aus der europäischen Seite, aus der Gesellschaft kommt was. Wie kannst du uns das ein bisschen erklären, was man da so beachten muss?
Ja, schau, die ganze Episode hat in Wahrheit angefangen vor 2,5, 3 Jahren, wie das Volksbegehren von Sebastian Born-Mehner ins Parlament gekommen ist. Mhm. Und wir haben da, die Olga Vogler und ich, einen sehr breiten Prozess aufgesetzt, wo wir die Institutionen, zum Beispiel im Haus der Tierzucht, wo die Geflügelzüchter, die Rinderzüchter und die Schweinezüchter für uns relevant waren in dem Fall, weil es Schafen und Ziegen waren, die sind auch im Haus der Tierzucht und auch die Pferdezüchter. Mhm. Und wir haben dann einen sehr breiten Prozess aufgesetzt, dass man immer wieder quasi die Vertreter der Praktiker, und das sind ja dort, die Funktionäre sind ja alle Bauern. Ja. Die sind demokratisch gewählte Bauern, sind dort Funktionäre. Die haben wir eingeladen und haben sozusagen die Ideen der Grünen und die Ideen vom Bauernbund, ÖVP, quasi gespiegelt.
Ja.
Und da ist dann rausgekommen ein Paket, wo man natürlich Schritte in Richtung mehr Tierwohl auch in der gesetzlichen Norm initiiert haben, aber nicht mit einem Tsunami, sondern in einer vernünftigen Art und Weise. Mhm. Mit vernünftigen Übergangsfristen und auch mit Lösungen, dass zum Beispiel, sagt ein Beispiel, dass wir Zuchtviehtransporte in Drittländer absichern haben können, war der Grund dafür, dass wir zum Beispiel geschaut haben, dass sehr viel dokumentiert wird am Weg nach in die Türkei zum Beispiel. Und da ist es uns gelungen, weil wenn du es dort wieder übertreibst, hast du Ausweicheffekte. Nicht? Dann geht der Händler nach Ungarn das sind die Dinge, die man immer überlegen muss. Und das war ein vernünftiger Prozess und wir haben das gemeinsam mit den Praktikern über die Bühne gebracht und haben dann vor 2 Jahren wirklich schöne Beschlüsse zusammengebracht und unter anderem das Ende vom Vollspaltenboden 2040.
Und 2030 und dann die Übergangszeiten halt.
Nein, 2040.
2040.
2040. Weil und warum haben wir die Frist?
Die alten sozusagen.
Die alten,
keine, ja. Natürlich also, jetzt keine, ab 23 keine neuen mehr. Ja, genau.
Genau, wir haben zum einen gesagt, ab 23 gilt ein neuer gesetzlicher Standard. Mehr Platz, diese Liegeflächen, die aber noch nicht eingestreut sind, Klima, Beschäftigungsmaterial, neuer Standard. Aber Ende der unstrukturierten Bucht, mit 2040. Und wir haben sie dann schon gefragt, wie man auf Deutsch sagt, ob wir im falschen Film sind, wie dann der Verfassungsgerichtshof diese Frist gehoben hat. Weil wir wissen, dass ca. 6.000 Betriebe umbauen müssen. Mhm. 6.000 Betriebe. Mhm. Und ich halte es für relativ naiv und fahrlässig, dass der Koalitionspartner fordert 2030. Also wir müssen innerhalb von 5-6 Jahren 6.000 Betriebe umbauen. Mhm. Das geht nicht. Mhm. Also das ist sozusagen ein Todesstoß für diese Branche. Werden wir nicht zulassen. Und wir sagen, 10 Jahre braucht es. Mhm. So um die 2035. Das ist ein realistischer Zeitpunkt, ausgestattet mit einer ordentlichen Investitionsförderung, auch im Ferkelbereich. Mhm. Das ist unser Ziel, da wollen wir hin. Und das ist ein vernünftiger Übergangszeitraum. Und wenn es sein muss, werden wir das auch beim Verfassungsgerichtshof einbringen, weil es ist sowohl eine zu lange Übergangsfrist, nicht zulässig, aber auch eine zu kurze Übergangsfrist. Mhm. Weil theoretisch müsste man ja schon im 25er Jahr, wenn man noch auf VfGH geht, umbaut haben. Mhm. Und das geht sich ja überhaupt nicht aus, in keiner Welt nicht. Ja. Und wenn wir jetzt mit den Grünen nicht zusammenkommen, dann werden wir dort den Rechtsweg beschreiten. Weil wir können die Bayern und Bauern, die Schweine halten, nicht allein im Regen stehen lassen.
Das heißt, ihr seid da noch innerkoalitionär in einer heißen Phase?
Wir sind da aktuell in einer quasi sehr heißen Phase und ich hoffe auf die Vernunft der Grünen und ich werde darauf pochen. Ich kann aber heute noch nicht versprechen, ob sich die Vernunft durchsetzen wird oder sozusagen die politische Strategie.
Das ist halt jetzt auch, die Koalition geht zu Ende sozusagen, es kann stehen Nationalratswahlen an. Genau. Das ist eine schwierige Phase diesbezüglich, oder?
Genau. Aber es steht dort sehr viel am Spiel für die gesamte Landwirtschaft und wir werden darauf pochen, auf vernünftige, belegbare Übergangsfristen. Das ist einfach, das ist uns wichtig.
Und in diesem Konzert, wenn es zu solchen Entscheidungen geht oder Strategien, wie bindest du da die Bundesländer ein? Wie wirken da andere Gremien mit, sozusagen in Österreich? Oder wen musst du auf die Reise mitnehmen?
Ja, also wir sind auf der einen Seite ständig im Dialog mit den Praktikerinnen und Praktiker im Haus der Tierzucht. Mhm. Die haben aber auch Angestellte, Expertinnen und Experten, die erwähnen die Simone Steiner, die jetzt im Tiergesundheitsdienst Österreich ihren Job macht. Die war ja vorher beim Stefan Lindner in der Rinderzucht. Diese Institutionen haben Expertinnen und Experten und über die Landwirtschaftskammer haben wir natürlich auch die Bundesländer an Bord. Mhm. Also die Landwirtschaftskammer Österreich ist eine wichtige Säule. Der Josef Moosbrugger, der da der Präsident ist, hat einen Mitarbeiterstab von 80-1 Guide in der Liga. Und dort sind sehr viele Expertinnen und Experten, die die BOKU gemacht haben und die sozusagen eine weite Strecke auf einem beruflichen Weg einfach sie Expertise erarbeitet haben und da habe ich einen großen Pool an Leute, die unsere Projekte begleiten und diese Landwirtschaftskammer Österreich hat natürlich auch wieder in die Bundesländer Spezialisten, die uns unterstützen. Es ist aber auch die Forschung wichtig, die BOKU. Mhm. Es ist uns wichtig, die Zusammenarbeit mit Raumberg-Gumpenstein. Mhm. Es ist uns die Zusammenarbeit mit Francisco Josefinum wichtig, weil es wird in der bäuerlichen Welt so quasi Bildung und auch Forschung oft ein bisschen klar geredet. Ist aber extrem wichtig, gerade jetzt in einer Zeit, wo wir mit diesen Umweltnormen Wasser und Luft konfrontiert sind, dass wir unsere Kulturtechniken daheim am Hof auch wissenschaftlich unterlegen können. Mhm. Und das hilft uns dann auch in einer kritischen Diskussion, weil Bäuerinnen und Bauern haben ja oft keine Freiheit mit Einschränkungen, dass wir über eichere Ergebnisse letztendlich die Praktiken dann so steuern, dass sie praxistauglich sind. Und das muss auch die Motivation sein für Bäuerinnen und Bauern, dass man sagt, es ist wichtig, dass gerade in unserem Sinne, im Sinne von einer modernen Landwirtschaft, Forschungsergebnisse da sind, die quasi unsere Produktion absichern.
Die gesellschaftlichen Erwartungen an die Landwirtschaft sind enorm groß. Wunschbilder. Andererseits kriegt man oft den Vorwurf, oder ist es vielleicht auch so, dass wir auf der landwirtschaftlichen Seite zu wenig innovativ sind, uns nicht weiter bewegen, oder? In dem Spannungsfeld ist man ja drinnen. Wie geht's dir da damit, da drinnen zu sein, die Bauern mitzunehmen in einer Entwicklung? Mhm. Weil es ist ja in jedem, ich meine, brauche ich nur auf unser Haus schauen, Veränderung ist immer schwierig, oder?
Voll. Da gibt's zwei Aspekte, die ich da sagen möchte. Ich mache zuerst die Demokratie und dann das Bäuerliche. Bei der Demokratie, also mit der Demokratie sind momentan auch relativ viele Leute unzufrieden. Sie wünschen sich sozusagen direkte Demokratie über Protest und ich pick mich wohin und das muss schneller gehen. Das sind jetzt die Jungen, wo wirklich sehr prominente junge Ex-Kolleginnen und Kollegen die demokratischen Abläufe in Frage stellen und da stößt man die Haare auf. Auf der anderen Seite wünschen sich auch wieder die Leute ein wenig mehr Autokratie, nicht? Sozusagen starker Mann, starke Frau, sie sagen, wo es hingeht, nicht? Ich warne davor. Vor beiden Entwicklungen. Mhm. Und das Lässige an der Demokratie ist aber, das ist gleichzeitig auch ein Kritikpunkt, das ist relativ träge, das System. Mhm. Das wirkt aber gerade in Zeiten wie jetzt stabilisierend. Mhm. Und das ist nicht deppert. Und aufpassen muss man jetzt auch wieder mit der direkten Demokratie. Und da bin ich letzte Woche über das gestolpert, über den Gedanken. Es hat in Österreich einmal eine Abstimmung gegeben zum Anschluss. Und da hat sich eine große Mehrheit, natürlich war das beeinflusst und man muss sich die Rahmenbedingungen alle anschauen, aber es kann sich eine große Mehrheit auch so richtig täuschen. Mhm. Das heißt, Demokratie muss man hegen und pflegen. Mhm. Aber das träge Moment, was oft in der Kritik ist, hat auch sehr viel Positives. Mhm. Und jetzt zur Landwirtschaft, da ist es ähnlich. Du kannst nicht als Betriebsführer alle 5 Jahre neu investieren.
Das geht nicht.
Das geht sich nicht aus. Das ist ein ganz ein kühler, betriebswirtschaftlicher Zugang.
Ich darf ja dazu was sagen, wenn wir einen Stall bauen, damit das die Zuhörer, die außerlandwirtschaftlich sind, dann hat der Abschreibungszeiten von 20 bis 30 Jahren, bis das wieder herinnen ist. Wenn ein Biller einen neuen Billermarkt wohin stellt, auf die grüne Wiese meistens, dann kalkulieren die mit 7 bis 9 Jahren, dann ist das wieder eingespült. Das spült es in der Landwirtschaft einfach nicht, weil wir Preise haben, die halt so sind, so nieder sind leider. Wo sie sind.
Genau. Das heißt, der betriebswirtschaftliche Zugang ist in dem Fall in Wahrheit der wichtigste. Aber das Landwirtschaft, das Bauersein, das bei aller, wie soll ich sagen, bei allem Interesse und auch der Unterstützung von neuen Technologien, künstliche Intelligenz und das ist alles total wichtig. Es sind aber nicht alle Bäuerinnen und Bauern für das gestrickt.
Ja.
Das heißt, ich bin da sehr weg von der Ideologie, sondern es gibt diese super Technikaffinen und die musst du unterstützen, weil da geht wirklich was bei der Effizienz und mit besserer ökologischer Ausrichtung und so weiter, durch neue Technologien. Es gibt aber auf der anderen Seite, und da sind wir jetzt wieder am Soßhof, ne, den Zugang Low Input,
ja,
weil einfach Familien für das gestrickt sein. Oder weil halt die Familie einfach gern, weiß ich nicht, mit der Motorsäge in den Wald geht, mhm, und nicht wirklich eine Hochtechnologie braucht.
Jetzt muss ich dir was sagen. Wir haben jetzt gerade ein Seminar gehabt, da ist um die rechte und die linke Gehirnhälfte gegangen. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Linke die technische ist, die technologische, und die Rechte das Angreifende, das Theaterspielende und so weiter, das Künstlerische. Und es gibt Menschen, die sind eher auf der oder auf der daheim. Und genau das ist das, was du jetzt gesagt hast. Es gibt beides. Und deswegen ist es so gut, dass man eine Mischung hat, oder? Dass es bunt ist, die Welt.
Voll. Und die Mischung braucht es. Und auch diese Wahlfreiheit und weg von dem, bist du jetzt sozusagen der Top-Bauer, weißt, weil du einen Mökroboter hast, sage ich, nein, das ist ja per se nicht ein Erfolgsrezept, sondern das kann ein Erfolgsrezept sein. Und auf der anderen Seite gibt's Bauern, die mit Sicherheit wirtschaftlich top aufgestellt sind, aber nicht die modernste Technologie haben. Und ich sehe jetzt da weg von der ideologischen Diskussion hin, gebt mir die Bäuerinnen und Bauern das Wissen und die Tools in die Hand, dass sie sich bewusst und gut für ihren Weg entscheiden. Und das ist die Aufgabe der Forschung, der Beratung und in Wahrheit auch letztendlich der Politik, dass wir Bäuerinnen und Bauern eine möglichst gute Entscheidungsfreiheit gewährleisten. So darf ich das sagen. Aber das Träge und ein bisschen das Konservative in der Landwirtschaft, das halte ich auch für sehr positiv, weil was wie Beispiel biologischer Landbau hat also eine ganz starke Neigung zu einem alten Wissen. Mhm. Ja, quasi, und eher weg vom technologischen Ansatz. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht. Ja. Und das ist ja kein Schaden. Wenn es für den Betrieb passt, bin ich da genauso
man
dabei
wie bei aus Bio lernen,
bin ich genauso dabei wie beim Möckroboter. Mhm. Es muss aber eine bewusste Entscheidung sein im Sinne der Eigenverantwortung. Und nicht irgendwo an Suchen, an Verantwortlichen, wenn was schief geht, sondern da sehe ich Bäuerinnen und Bauern in der Eigenverantwortung das Richtige zu tun. Gut begleitet.
Jetzt muss ich dich noch was fragen. Wo siehst du die Landwirtschaft so in 20 Jahren in Österreich, die Chancen? Warum sage ich das jetzt? Weil man aktuell, es hat jetzt gerade der Minister ist jetzt in Oberösterreich vor 1500 Bauern aufgetreten, wo er sehr stark angegriffen worden ist. Sage ich auch wieder, vielleicht auch teilweise verletzende Dinge dabei waren oder auch nicht. Ich war nicht dabei, aber die Bauern fühlen sich oft verlassen, sehr stark unter Druck, ökonomisch sehr stark unter Druck, im Eck. Die Gesellschaft will ganz was anderes, wie wir machen. Wie geht's dir da drin und was ist dein Zukunftsbild der Landwirtschaft? Weil ich glaube, es ist ja ganz wichtig, dass wir sagen, da wollen wir hin. Und wir gehen jetzt Schritt für Schritt in diese Richtung mit Leitschienen. Mhm. Und natürlich, die Gesellschaft erwartet sich, dass wir in der Biodiversität zum Beispiel besser werden oder schauen drauf. Und gleichzeitig könnt ihr jetzt sagen, okay, ich lege jetzt 10% der Ackerflächen still und dann habe ich Biodiversität erfüllt. Aber das ist, da eckt's bei den Bauern wieder an, weil die wollen schon produzieren. Also man kann das auch überziehen in allen Richtungen. Wie ist dein Zukunftsbild und wie möchtest du dorthin kommen? Oder was? Du hast ja noch viel Gestalterisches vor dir, denke ich mal.
Ja, das hoffe ich auch. Ne? Ich bin 71er Jahrgang und ich hoffe, dass mir die Menschen in den nächsten Jahren noch das Vertrauen schenken. Und das sind nicht nur Bäuerinnen und Bauern, weil du wirst ja quasi gewählt von der gesamten Bevölkerung. Und bei mir ist das zum Beispiel das Mostviertel. Mhm. Melkscheibs und Amstetten, die Bezirke. Zu dieser Zukunftsbilddiskussion möchte ich anmerken, Norbert Totschnig hat diese Vision 28 initiiert und wir haben sowas und vor allem in so einer quasi guten wissenschaftlichen Begleitung. Und das ist kein PR-Projekt, sondern das ist ein Projekt. Das ist ein Projekt, wo man wirklich versucht hat, mit 3000 Proponenten plus am Anfang mit 1500 Telefoninterviews ein sehr breites Meinungsbild bis oberbrochen in jede Branche zu bekommen. Und ich stelle mir dann Ende Mai die Ergebnisse so vor, dass man dann quasi auch zum Beispiel Verbänden diese Staffel übergibt und dass dieses Wissen, was wir da jetzt generiert haben, quasi auch nur mehr gespiegelt wird. Das war mein Ziel. Weil, du hast das schon zuerst einmal gesagt, die österreichische Landwirtschaft ist sehr bunt. Es ist sehr bunt. Und diese Buntheit, weil ich gesagt habe, wo ich herkomme, westliches Niederösterreich, Wahlkreis Mostviertel, ich habe auch alles. Ich habe intensivste Schweinezucht im Raum am Städten und ich habe die Almen ja, am Ötscher und am Hochkar. Und wo glaube ich, dass wir hingehen? Ich glaube, auch wenn momentan die Qualitätsproduktion aufgrund der Teuerungsdiskussion in die Regale ein wenig unter Druck ist, der Abstand zwischen Bio und konventioneller Produktion, zum Beispiel in den Regalen, aber auch natürlich zum Beispiel im Milchpreis, das ist mir ein wenig knapp benannt. Und das ist momentan leider marktseitig so, dass du mit der Qualitätsproduktion ein wenig unter Druck bist. Aber ich glaube, dass wir auf dieser Schiene bleiben müssen, weil Beispiel die Molkereien überwiegend in Österreich den Weg eingeschlagen haben und der nicht nur in Österreich quasi das Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten hat, sondern zum Beispiel am Exportmarkt in Deutschland. Also da gibt es für mich kein Zurück. Wir werden nicht in die Masse gehen, sondern wir werden den Weg der Qualitätsproduktion weitergehen und quasi, wo haben wir Aufholbedarf? Diese Darstellung, dass man dieses Wort multifunktional, ne? Dass wir nicht nur Lebensmittel machen, sondern dass wir auch Energie machen, dass wir Biodiversität machen, dass wir Landschaft machen, das müssen wir sozusagen auch oft in der Verteidigungsdiskussion nur viel stärker vor uns hertragen, weil was brauche ich nicht wirklich? Das ist ein Laborfleisch. Mhm. Weil Laborfleisch wird uns keine Landschaft schützen. Und darum ist unser Zugang, quasi diese vielen Leistungen der Landwirtschaft zu erklären, das ist das eine, aber gleichzeitig auch, und da musst du reinschauen in das aktuelle Ölpool, das auch viel in der Kritik ist. Auch Bio-Bäuerinnen und Bauern, die sagen, ich habe keine Freude mit den Biodiversitätsflächen. Auch UBB-Bäuerinnen und Bauern, das ist der konventionelle Teil, nicht? Mit den Biodiversitätsflächen haben wir halt keine Freude, nicht? Weil wir halt lieber eine Milch produzieren und nicht ein Rosheu. Nicht? Auf der anderen Seite, du hast den gesellschaftlichen Diskurs angeredet, wenn mich jetzt wer anfliegt in Wien oder auf Bundesebene und sagt, die Bäuerinnen und Bauern, die haben ja nichts am Hut mit der Biodiversität, dann kann ich sagen, für 150.000 Hektar Biodiversitätsflächen im alten Programm haben wir jetzt 210.000 Flächen. Und das sind knapp 10%. Und da wünsche ich mir auch in der öffentlichen Diskussion und teilweise auch von wissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen ein bisschen weniger Spin und ein bisschen mehr sozusagen auch Lob für Bäuerinnen und Bauern, weil im internationalen und allein schon im europäischen Vergleich, das zeigen ja eure Zahlen, sind unsere Produkte, was Klimabilanz betrifft, top. Also da spielen wir quasi in der Pole Position mit. Und da wünsche ich mir von der NGO-Seite, von Organisationen, die es vielleicht auch mit der konventionellen Landwirtschaft nicht so gut machen, ein bisschen mehr entgegenkommen und ein bisschen mehr so, dann reden wir über die Fakten und nicht nur über eine vorgefertigte Meinung.
Vielleicht schauen wir noch ein bisschen auf die europäische Ebene, dass du uns da auch ein bisschen erklärst, wie bringt man sie da ein, wie laufen da Entscheidungsprozesse, wie wichtig ist da dein Part oder was ist da dein Job? Wenn man Mercosur zum Beispiel kennt man so als Beispiel, man kennt auch den Wolf hernehmen.
Ja, lauter heiße Eisen.
Ja, müssen wir jetzt nicht, aber kennen wir.
Witzig ist, bei beiden Themen, ich habe, und ich muss das wirklich für mich beanspruchen, und da waren wir schneller als die NGOs, als die Umwelt-NGOs. Wir haben, mein Büro und ich, 2018 Mercosur in Österreich zum medialen Thema gemacht. Und ich war Fraktionsführer, wie wir im Parlament beschlossen haben, dass jeder Minister zu diesem Abkommen in Europa nachsagen muss. Da war ich dabei in dem Ausschuss.
Wie ist es um den Wirtschaftsbund gegangen?
Naja, wir sind in den letzten Jahren, und das ist eben bei uns in der eigenen Mannschaft, ne, das Thema, da sind wir durchaus in der Kritik. Und es ist ja nicht so, dass ich sage, wir brauchen keinen internationalen Handel. Das war ja naiv. Das rede ich oft auch mit meinen Bayern und Bauern im Ostviertel und Waldviertel. Wir haben große Firmen, die in der Region für Kaufkraft sorgen, weil die Leute dort was verdienen und auch Menschen und Buben aus der Landwirtschaft dort arbeiten. Wir brauchen den internationalen Handel, wir brauchen aber einen fairen Handel. Und das ist das eine. Und im 18er Jahr, Wolfsthematik, da habe ich in einem Interview regional gesagt, ne, der Wolf gehört bejagt. Dann hat ein anderer gesagt, ne, dann werden wir den Strasser bejagen. Bin in so einen kleinen Shitstorm reingekommen. Und auch da ist in den letzten Monaten und speziell durch das Engagement von Norbert Totschnig wirklich was weitergegangen. Das hätte ich mir vor 3 Jahren noch nicht träumen lassen. Da hat man uns noch belacht. So quasi, ist mit euch ein Wolf, lasst uns in Ruhe, wir brauchen das Viech. Und mittlerweile sind wir in verschiedenen Bundesländern schon so weit, dass wir nah an der Regulierung sind. Das ist die Entnahme von Problemwölfen, weiß ich schon. Aber wir kommen Schritt für Schritt dieser Regulierung.
Wie kann man auf europäischer Ebene? Ja. Wo sind wir da auf europäischer?
Was tut man da?
Habitatrichtlinie und so weiter.
Ja, wie rennt das? Das eine ist das Europäische Parlament.
Okay.
Am 9. Juni sind die Wahlen. Mein Kollege ist der Alex Bernhuber, der dort draußen im Parlament versucht, in der parlamentarischen Arbeit, Gesetzesinitiativen in die richtige Richtung zu beeinflussen. Das sind aber demokratische Prozesse. Und das ist kein Wunschkonzert. Und die Bauern, die Boers, die es noch gibt in dem Parlament, sie sind rar. Das sind keine Zähne von den 700-800, die da draußen arbeiten. Das heißt, parlamentarische Arbeit, das Suchen nach Mehrheiten. Das Suchen nach Mehrheiten. Weil sozusagen dieses Bild, du hast das vorher schon mal kurz angeredet, jetzt reiben wir den Bauernbund-Präsidenten einmal gescheit eine auf im Wahlkreis. Und dann fährt er nach Wehren und legt alle Hübin um. Das ist schlicht und der Weg einfach, oder im Minister, naiv. Mhm. Es ist ein ständiges Werben um Mehrheiten. Und das ist parlamentarische und politische Arbeit. Und die zweite Schiene ist einfach das Ministerium, wo über den Europäischen Rat versucht wird, auch wieder
Mehrheiten. Wer sitzt im Europäischen Rat? Da sind die?
Da sind die Nationalstaaten abgebildet. Und das ist das höchste Gremium, wo die Bundeskanzler beieinander sitzen. Und wir, das ist bei uns das Wichtigste, wo der Norbert dabei ist, Norbert Totschnig dabei ist, im Landwirtschaftsrat. Und dort für Mehrheiten zu sorgen. Und ich glaube 16 Staaten waren es, die sich mittlerweile vorstellen können, dass man die FFH-Richtlinie aufmacht und den Schutzstatus vom Wolf senkt und damit eine Regulation möglich macht. Da geht es nicht ums Ausrotten, das war komplett unsinnig oder auch nicht möglich. Aber wir müssen, so wie andere Tiere in der freien Wildbahn reguliert werden, auch den Wolf regulieren. Es rennt momentan bei mir einer daheim umeinander in der Gegend, der schnuppert ja ganz nah zu wie zu die Kinderspielplätze oder zu die Weidetiere. Und das sind Viecher, die einfach in die Nummer kehren. Und die Möglichkeit, die gibt es jetzt schon legal. Jedenfalls ein Suchen, ein Ringen um gute Argumente und um Mehrheiten. Und das ist parlamentarische Arbeit. Und da braucht man, da gibt es so dieses Bild, das Bohren harter Bretter. Und man glaubt immer, als Außenstehender in der Politik, nicht, ich habe eine Meinung und die will ich jetzt sofort umgesetzt haben. Ich habe ein Projekt als Politiker, da kann es sein, dass ich es in 2 Jahren kriege. Oder in 3. Weil die Systeme relativ träge sind, aber da haben wir eh schon gesagt, das ist nicht unbedingt was Schlechtes.
In deiner Arbeit gibt es Höhen und Tiefen wahrscheinlich? Gibt es Dinge, wo du sagst, da bin ich falsch unterwegs gewesen? Traust du dir sowas zu sagen im Podcast?
Also das Scheitern, das gehört im Leben, genauso wie im Politikerleben, dazu. Weil wenn du nichts hackelst, kannst du nichts falsch machen. Mhm. Und natürlich gibt es Situationen, wo, und das möchte ich nicht aufteilen in richtig und in falsch, weil da ist die Beweisführung oft auch schwierig. Aber was natürlich oft nervt oder was auch oft in der Kritik ist, wenn man wo mitstimmen muss, was eigentlich nicht der Kern, deiner Kernüberzeugung oder deinem eigentlichen Programm entspricht. Mhm. Und wie hält man das?
Sogar Beispiel.
Ja, naja,
das die Kennzeichnung.
Das ist die Geschichte mit der Herkunftskennzeichnung zum Beispiel.
Ja, das ist ja
wirklich
schwer verständlich, oder?
Na voll, das verstehe ich ja, das akzeptiere ich ja. Ich verstehe, aber was ich nicht akzeptiere, sondern was mich da schon dann sehr irritiert hat, ist die Brutalität dann der Diskussion.
Da vielleicht soll ich kurz erklären, um was da geht. Ja. Herkunftskennzeichnung, erklär's ja kurz.
Naja.
Und die Schwierigkeit, ich sag's ganz ehrlich. Das
Na, schau her. Die Geschichte ist die Herkunftskennzeichnung ist ein Projekt, das ist europarechtlich gar nicht leicht. Und wir haben da schon was zusammengebracht. Gemeinschaftsverpflegung, da sind 2/3 vom Außerhauskonsum ist da drinnen. Und das ist ein schöner Baustein. Da sind wir aber jetzt auch in der gesetzlichen Norm, haben wir das gemacht. Da müssen wir aber nur nachgehen. Müssen wir noch sehr genau schauen. Die Parlamentskantine macht das top. Mhm. Anschauen, kommen, top. Wo wir noch ansteigen, ist die Gastronomie. Weil sich halt die Wirten vertreten, und das sind nicht nur meine, sondern das sind auch die von einer Oppositionspartei, vehement dagegen auflehnen.
Und weil es ist ja Bürokratie für den Wirt, bedeutet es ja auch. Ist cool. Ja so, die Bauern regen sich ja über Bürokratie auf. Also das ist ja verständlich.
Also ich kann das nachvollziehen. Ja,
aus der Sicht des Wirten.
Ich wünsche mir aber trotzdem, dass wir in ganz Europa, und das ist ja in Wahrheit das Ziel, eine durchgängige Herkunftskennzeichnung zusammenbringen.
Was macht der Freud in der Politik?
Na schau, ich bin ja gern der Bürgermeister. Und ich habe wirklich fitte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, jetzt bei mir im Umfeld, im Bauernbund, 5 Leute. Ich habe, wenn ich alle Institutionen, mit denen ich eng zusammenarbeite, zusammengratze, also kann ich 10, 12 Leute quasi zu meinem engsten Team zählen, 10, 12 Leute. Und ich bin da als Präsident auch oft, also ich mache ganz viel am eigenen Schreibtisch. Und da bin ich jetzt bei der gelernten Bürgermeisterei. In einer kleinen Gemeinde muss der Bürgermeister auch alles machen. Du hast von der Aufschreibung, also du bist quasi immer auf Tuchfühlung mit den Themen. Und somit, was mir nach wie vor voll taugt, ist, wenn ich Bürgerinnen und Bürger servicieren kann, und das mache ich teilweise übers Team und teilweise direkt, und wenn ich Leute, die gleiches Interesse haben, zusammenbringen kann. Mhm. Und da schließe ich mit einer Story, die ist wirklich herzerwärmend. Da gibt's einen Speed-Skifahrer aus Tirol. Und den habe ich kennengelernt auf einer Geburtstagsfeier. Und ein paar Jahre später kontaktiert er mich und sagt, er ist ein Physiker nämlich. Er hat ein Patent, wie man aus einer Milchkühlung quasi ein ganz heißes Wasser machen kann. Also aber ein neuer technischer Ansatz. Und er sucht wen, der mit ihm das entwickelt. Sag ich kenne da einen. Feuchtelbauer in Lele, Chef von Österreich. Und jetzt haben die, und das haben sie mir voriges Jahr in Ried oder in Wels gezeigt, schon die ersten Prototypen gebaut. Und das sind so Geschichten, das ist jetzt gar nichts Politisches, sondern, was will ich damit dokumentieren? Leute, die in die gleiche Richtung gehen, zusammenbringen. Und das sind die zwei Sachen, die mich nach wie vor antreiben. Entweder Service direkt am Bürger und an der Bürgerin oder Leute zusammenfassen, die gleiches Interesse haben. Und das ist jetzt nicht nur in Cannes, Beispiel Lele und dieses Heißwasserprojekt, sage ich jetzt dazu, sondern ich bin einfach auch ein Fan von Genossenschaften und Verbänden. Mhm. Weil 110.000 Mehrfachantragstellerinnen haben wir in Österreich, das sind circa diese wirtschaftlichen Einheiten und 4 Handelsketten. Mhm. Und blöd wären wir, wenn wir uns nicht zusammenschließen. Mhm. Darum ist es wichtig, dass wir Genossenschaften und Verbände auch in einem ganz demokratischen Sinn hochhalten, weil uns diese Zusammenschlüsse stärker machen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir diese Institutionen hegen und pflegen.
Jetzt kommen wir zum Schluss. Wir sind schon relativ weit in der Zeit fortgeschritten. Das ist sehr interessant im Übrigen. Die Jugend ein bisschen motivieren, das politisch tätig zu werden, in Verbände reinzugehen, sie in Vorstände reinwählen zu lassen, um mitzugestalten. In der Gesellschaft heißt es immer, und das möchte ich auch sehr stark hinterfragen, Politiker verdienen so viel und tun so wenig. Ich sehe das komplett anders. Ehrlich, ein Politiker soll gut verdienen. Mir arbeitet der Politiker vielleicht ein bisschen zu viel an Veranstaltungsabenden und so weiter. Sollte mehr Zeit haben zum wirklichen politischen Arbeiten, vielleicht, aber das ist nur mein persönliches Gefühl. Aber was kann man der Jugend sagen, tu mit, gestalt mit, mach Demokratie?
Das ist mein Appell, wenn Besuchergruppen und Jugendliche da sind, und da bringe ich zuerst immer dieses Bild, die auf der Tribüne sitzen und oben schreien aufs Spielfeld, die werden immer mehr und immer lauter. Und die sozusagen Verantwortung übernehmen und aufs Spielfeld gehen und auch den einen oder anderen Wind aushalten, die werden alle mehr. Drum? Werden immer weniger. Und dann sage ich, und drum sagt ja, wenn euch wer fragt, wollt ihr im Musikverein Kassier werden, Obmann werden, wollt ihr in der Landjugend eine Verantwortung übernehmen, sagt ja und gebt euch die Zeit, Demokratie zu lernen. Weil das ist auch ein Phänomen, das wir sozusagen ein wenig verlernt haben. Miteinander reden, gegenseitig für Verständnis sorgen, fragen, wie meinst du das? Und dann schauen, dass man ein Projekt definiert, das unter Umständen auch angestimmt wird, weil das muss ja nicht immer sozusagen im Konsens geredet werden, man kann ja mal anstimmen. Und dann dieses Projekt, das Festl, das Sonnenfeil am Hammerdrill, dann umsetzen. Und du lernst in der Jugendorganisation gelebte Demokratie. Und das ist meistens der erste Schritt. Oder irgendwo einmal einen Klassensprecher machen. Und dann sie mit quasi Entscheidungsprozessen auseinandersetzen und die helfen dir dann sowohl im Privaten, weil es dir einfach dann auch in der Familie leichter tust, wenn du einmal das Gefühl hast, wie eine Gruppe funktioniert, und auch im Beruflichen. Weil auch dort für die Unternehmen sind Leute sehr förderlich, die einfach im Denken breit aufgestellt sind. Und das ist mein Appell, quasi sagt ja, tut's mit, weil, wenn euch was stört, dann schauen wir, dass wir es ändern, aber immer in einem demokratischen und in einem rechtsstaatlichen Zugang. Nicht mit dem Protest oder mit der Brutalität, nicht mit dem starken Mann oder der starken Frau, die uns sagt, wo die Reise hingeht, sondern gehen wir gemeinsam aufs demokratische Spielfeld und schauen wir, dass wir die Welt verändern.
Das war eigentlich ein kurzes Schlusswort.
Georg. Ich bin dabei.
Danke. Ja, bei euch daheim und bei Ihnen zu Hause möchte ich mich recht herzlich bedanken fürs Zusehen und Zuhören. Und wir würden uns freuen, wenn Sie bei der ein oder anderen Podcast-Episode wieder mit dabei sind. Alles Gute und alles Gute auch zu Hause im Stall. Auf Wiederhören. Raumwerk Duft am Stall.